Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Dosis Injektion Medizin. Stellt euch vor, ihr seid Arzt oder Ärztin auf Station und behandelt eine junge Patientin, die in Narkose sich befindet und beatmet wird. Ja, wie geht man mit solchen Patienten um? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Solche und weitere spannende Fragen stelle ich heute meinem nächsten Gast und damit heiße ich Sie auch schon herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Professor Sünkeler.
Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja.
Möchten Sie sich vorab vielleicht kurz vorstellen, was zu Ihnen und Ihrer Person berichten?
Ja, das mache ich gerne. Also ich bin seit 25 Jahren leitende Oberärztin in einer neurologischen Klinik. Das ist die BDH-Klinik in Braunfels. Eine Klinik, die eigentlich mal eine reine Reha-Klinik war und in den letzten 25 Jahren zunehmend auch zu einer Akutklinik geworden ist. Wir dort eine große Beatmungsstation mittlerweile haben mit 15 Betten. Ich selber komme aus Ostwestfalen, aber studierte in Marburg, dort auch die Facharztausbildung gemacht. Und als Zusatzbezeichnung habe ich noch die Palliativmedizin und habe eben auch einen Lehrauftrag für Medizinethik. Schwerpunkt ist an sich sonst der Schlaganfall.
Okay, dann zurück zu meinem Fallbeispiel. Wie kann ich mir vorstellen, wenn Patienten beatmet werden? Gibt es da Richtlinien, wie lange man beatmen darf oder soll? Ja, wahrscheinlich gibt es ja auch super viele Einstellungen natürlich, was die ganzen Drücke betrifft und worauf man da achten muss, die ganzen Parameter. Aber so grob, was sagen da die Leitlinien?
Gott sei Dank geben uns die Leitlinien keine klare Vorgabe. Also wir dürften auch mal theoretisch 3, 4, 5 Monate behandeln. Das hängt natürlich von der Prognose ab. Es gibt die Patienten, die man von der Beatmung entwöhnen kann. Es gibt die, die da sehr lange brauchen, die sich sehr schwer tun. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe Patienten, die man nicht von der Beatmung entwöhnen kann und die dann auch, wenn man nicht weiter vorankommt, die weiter sehr schlecht sind, auch in der Kommunikation, in der Bewusstseinslage, wo man dann auch unter Umständen nach 3 Monaten schon an die Entlassung denkt.
Was sind denn erste Anzeichen, wo man sagt, da kann jetzt die Beatmung runtergeschraubt werden? Sieht man da körperliche Symptome am Patienten oder merkt man einfach, dass die Atmung vermehrt selber einsetzt?
Ja, genau das. Also man geht von einer sogenannten kontrollierten Beatmung, wo der Patient komplett von der Maschine im Grunde beatmet wird, über in eine sogenannte unterstützte Beatmung oder die sogenannte CPAP-Beatmung. Dann triggert praktisch der Patient die Maschine und bekommt aber Unterstützung. Und das sind eben fließende Übergänge. Man schaut, wie gut ist der Atemantrieb, wie ist die Atemfrequenz und vor allen Dingen kontrolliert man das Ganze natürlich über die Blutgase. Die Blutgasanalyse wird regelmäßig gemacht. Es wird der Sauerstoffgehalt und der CO2-Gehalt im Blut bestimmt und abhängig davon kann man entscheiden, der Patient schafft es alleine oder er muss doch noch die komplette Unterstützung vom Gerät haben.
Ich habe mir das eine Zeit lang so vorgestellt, dass es vielleicht auch diagnoseabhängig ist. Natürlich dann auch, wie gut die Prognose ist, aber auch, wie lange die Beatmungszeiten sein sollen. Aber dann ist das eigentlich sehr individuell, oder?
Ja, das ist sehr individuell. Das ist gar nicht, dass man sagen kann, die jungen Patienten schaffen es schneller oder werden länger beatmet oder umgekehrt die Älteren. Es ist nicht diagnoseabhängig, es ist natürlich bei uns, da wir eine neurologische Klinik sind, häufig abhängig vom Ausmaß der Hirnschädigung. Ob es jemand gut schafft, wieder alleine zu atmen, ob es jemand schafft, wieder kontaktfähig zu werden. Viele unserer Patienten sind bewusstseinsgetrübt, aber es gibt überhaupt keine klare Vorgabe oder wir können es selten sagen, dass es ein Patient, der ist in einer Woche ab von der Beatmung und der nächste braucht es 3 Monate. Man hat Erfahrungswerte, aber Das kann man nicht an der Diagnose Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Subarachnoidalblutung festmachen, sondern es ist bei jedem Patienten individuell.
Jetzt haben Sie schon ganz viele Fachbegriffe genannt, die vielleicht nicht jedem geläufig sind. Was sehen Sie denn für Patienten hier tagtäglich? Was haben die meistens?
Ja, die natürlich ein ganz wichtiges Krankheitsbild in der Neurologie ist der Schlaganfall. Und der Schlaganfall, das ist sowohl eine Hirndurchblutungsstörung in 80% etwa der Fälle und in 20% ist es entweder eine Blutung in das Gehirn oder es ist eine Blutung aus einem Aneurysma, aus einer Gefäßaussackung und dann nennt man das Subarachnoidalblutung. Das sind vor allen Dingen, die letzten sind oft Patienten, die deutlich jünger sind, die auch erst 40 oder 45 Jahre alt sind. Das ist eine große Gruppe und dann die Gruppe der Patienten, die ein schweres Schädelhirntrauma haben. Das sind durchaus auch Ältere, die zum Beispiel eine Treppe runtergestürzt sind. Es sind die Jüngeren, die eher durch Verkehrsunfälle oder Sportunfälle betroffen sind. Und dann gibt es noch die Gruppe der reanimierten Patienten. Das sind die Patienten, die aufgrund von einer Herzerkrankung einen Herzstillstand haben oder eine Herzrhythmusstörung, sodass sie nicht mehr genug Blut mit Sauerstoffträgern in das Gehirn bringen konnten und reanimiert werden mussten. Und die haben dann eine Sauerstoffunterversorgung und dadurch die Hirnschädigung und dadurch unter Umständen die Beatmungswichtigkeit.
Und wenn es jetzt nun in die andere Richtung geht, das heißt, der Patient wird beatmet, aber wird nicht besser bzw. sogar eher schlechter. Von welchen Parametern hängt es ab, wann man dann die Maschinen abstellt und wie viel spielt da zum Beispiel eine Patientenverfügung mit rein?
Eine ganz, ganz wichtige Rolle, die Patientenverfügung. Es ist ja auch ein bisschen mein Spezialgebiet, die Medizinethik und wie lange beatmen wir eigentlich und wir dürfen überhaupt nur Patienten behandeln, wenn wir überzeugt sind, dass das der Wille des Patienten ist. Wenn wir Patienten haben, die nach vielen Wochen immer noch anhaltend komatös sind, das heißt, die nicht in der Lage sind, mit uns Kontakt aufzunehmen, dann spätestens dann fragen wir natürlich nach der Patientenverfügung. Und die schreibt zum Beispiel in den klassischen Vordrucken der Patientenverfügung, steht da häufig drin, wenn ich nach Ansicht zweier erfahrener Ärzte nicht mehr in der Lage sein werde, mit der Umwelt Kontakt aufzunehmen, dann möchte ich, und dann kommen häufig die Dinge, die man nicht mehr möchte, und dazu gehört klassischerweise die dauerhafte Beatmung und eben auch die dauerhafte künstliche Ernährung, weil Patienten, die beatmet werden, natürlich nicht essen können und künstlich ernährt werden über Sonde. Wenn wir keine Patientenverfügung haben, dann müssen wir den nächsten Schritt gehen und das ist dann der sogenannte mutmaßliche Patientenwille. Dann kommen auch die Angehörigen, werden da sehr in die Pflicht genommen, weil wir dann natürlich fragen, was hätte ihr Vater, was hätte ihre Mutter, was hätte ihr Ehepartner, ihre Ehepartnerin in dieser Situation für sich entschieden. Hätte sie eher auf Dauer beatmet werden wollen, auf Dauer künstlich ernährt werden wollen. Und das nennt man dann mutmaßlicher Patientenwille. Das Beste ist natürlich, man hatte die Situation, in der man gerade ist, dezidiert in einer Patientenverfügung beschrieben.
Das heißt, Sie würden jedem empfehlen, sowas anzufertigen.
Unbedingt. Man kann gar nicht zu jung sein für eine Patientenverfügung, weil jedem kann es passieren. Wenn ich gleich mit meinem Roller nach Hause fahre, kann es sein, dass mich ein Autofahrer übersieht und ich liege beatmet auf einer Intensivstation und schon in 10 Tagen muss entschieden werden, ob ich einen Luftröhrenschnitt brauche. All das bedarf einer Person, die ich über eine sogenannte Vorsorgevollmacht bevollmächtigt habe, in so einer Situation auch für mich zu entscheiden. Und behandeln dürfen wir Patienten nur, wenn wir überzeugt sind, dass es auch dem Willen des Patienten entspricht.
Kann man so eine Patientenverfügung sich einfach online runterladen oder empfiehlt es sich da eher, auf bestimmten Portalen zu suchen oder zum Notar zu gehen?
Man braucht nicht den Notar, man braucht auch keine notarielle Beglaubigung. Es gibt ganz viele Patientenverfügungsvordrucke im Internet. Es ist das Bundesministerium für Gesundheit, es ist die Deutsche Bischofskonferenz, es sind die Malteser, es ist die Diakonie. Eine sehr schöne Patientenverfügung gibt es von der Diakonie in Bielefeld-Bethel. Aber alle Formulare sind gut und es reicht, sie zu unterschreiben mit Datum.
Und wenn dann der Fall eintritt, dass man die Maschinen abstellt, wann ist dann ein Patient formal tot? Und dann gibt es noch die Begriffe Hirntod und klinischer Tod. Wie kann ich mir den Unterschied dabei vorstellen?
Das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig zu verstehen, dass jemand, der so den sogenannten Hirntod hat, eigentlich schon verstorben ist. Ich fange mal mit dem ersten an. Wenn wir der Meinung sind, dass der Patient diese dauerhafte Beatmung und dauerhafte künstliche Ernährung definitiv nicht gewollt hat, also wenn nicht wir der Meinung sind, sondern wenn alle, die ihn behandeln, überzeugt sind, dass das nicht dem Willen des Patienten entspricht, dann wird die Ernährung und die Flüssigkeit eingestellt und dann wird eben auch das Beatmungsgerät auf eine minimale Unterstützung eingestellt und der Patient verstirbt. Das dauert in der Regel durchaus einige Tage. Das andere ist der sogenannte Hirntod. Wir nennen das mittlerweile einen nicht mehr zu wiederherstellenden Ausfall von allen Hirnanteilen. Wir sprechen da von Großhirn und Kleinhirn und auch dem Hirnstamm, wo unser Kreislaufregulationszentrum ist. Das ist, wenn wir den Hirntod, also diesen Ausfall festgestellt haben, ist das der Tod des Menschen, weil dann wird das Gehirn in dem Moment auch nicht mehr durchblutet und es wird auch nie wieder durchblutet werden. Man stellt praktisch fest, dass gar kein Blut mehr in das Gehirn fließt und das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Das sind Patienten, die nicht selber atmen können, die keine stabile Kreislaufregulation haben. Und wenn wir an diesem Punkt sind, und ich mache seit Jahrzehnten Hirntoddiagnostik, dann gibt es nur noch die Frage, die Geräte im Grunde abstellen, die Beatmungsunterstützung in Anwesenheit der Angehörigen, oder hat derjenige, der jetzt diesen irreversiblen Ausfall hat, hat er gegebenenfalls einen Organspendeausweis oder sich im Organspenderegister registriert oder mal darüber gesprochen, dass er positiv der Organentnahme gegenübersteht, dann wird die Organentnahme noch eingeleitet. Aber es gibt es nicht, dass jemand, der den sogenannten Hirntod hat, weiter beatmet wird und noch tagelang auf einer Intensivstation lebt.
Wie stehen Sie persönlich zu dem Thema Organspende? Es war ja mal sehr umstritten. Und ich hatte mich auch gefragt, ob da vielleicht auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit fehlt. Ich kann mich daran erinnern, als ich in meinem Seminar saß, hat eine Person sehr dazu aufgerufen von den Dozierenden, dass wir uns einen Organspendeausweis anlegen. Da ging es nämlich um das Thema Niere und wie viele Menschen auf eine Niere warten und auch daran sterben, wenn sie einfach keine Hilfe kriegen. Und das sind ja enorm hohe Zahlen, denen man sich vielleicht auch so gar nicht im Alltag bewusst ist.
Ja, in Deutschland werden 80.000 bis 100.000 Menschen täglich oder eben im Rhythmus von allen zwei Tagen dialysiert. Das sind Patienten, die brauchen diese Blutwäsche, das ist ja die Dialyse, weil sie eine Niereninsuffizienz haben. Ich bin absolut für die Organspende. Ich kenne zwei Herztransplantierte, ich kenne einen Lungentransplantierten, ich kenne einige Nierentransplantierte, einen Lebertransplantierten, die einfach Lebensqualität bekommen. Ich bin überzeugt, dass die Feststellung dieses Hirntods derartig seriös und zuverlässig erfolgt, weil es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, man wird für Hirntod erklärt, weil man Organspender ist. Wir haben eine riesige Lücke in Deutschland, weil ich habe es gerade letzte Woche noch gehört, 85% der Menschen in Deutschland sagen, die Organspende ist gut. Aber nur ein Bruchteil haben einen Organspendeausweis oder haben sich in dem Organspenderegister registriert. Im Moment sind es nur 500.000 Menschen, die sich dort haben registrieren lassen von 80 Millionen Bundesbürgern. Es braucht Aufklärung, aber es braucht eben auch die Notwendigkeit, dass jemand zu Lebzeiten sagt, ich möchte eigentlich Organspender sein.
Ich habe mich gefragt, ob da vielleicht auch so ein bisschen der Druck dahinter fehlt, weil ich weiß, dass es zum Beispiel in anderen südeuropäischen Ländern so gang und gäbe ist, dass man dem aktiv widersprechen muss. Und ich glaube, wenn man dann erst in die Pflicht genommen wird, sich damit auseinanderzusetzen, auch der Handlungsbedarf größer ist. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass man sich in einem Register nochmal separat eintragen kann. Ich dachte immer, man trägt seinen Organspendeausweis mit sich und damit ist es quasi erledigt.
Ja, das reicht auch. Grundsätzlich würde es reichen, der Organspendeausweis. Aber das Organspenderegister gibt es jetzt in Deutschland seit weit über einem Jahr. Und es ist richtig, Österreich hat die Widerspruchsregelung. Das heißt, wenn man nicht widersprochen hat, dann ist man automatisch Organspender. Und auch das wird gerade wieder neu aktuell, ich habe es jetzt in der Zeitung gelesen, im Bundestag diskutiert. Es hat sich wieder eine Gruppe dafür stark gemacht, weil die Zahlen der Organspender wieder zurückgehen, dass man im Grunde in Deutschland diese Widerspruchsregelung einführen will. Wir haben in Deutschland die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. Das heißt, entweder habe ich zu Lebzeiten zugestimmt, indem ich einen Organspendeausweis mit mir trage oder mich habe registriert im Organspenderegister, oder meine Angehörigen wissen, wir haben uns gerade noch die letzten Wochen immer wieder darüber unterhalten, dass ich pro Organspende bin, dann können auch die Angehörigen der Organentnahme zustimmen, ohne dass ich das irgendwo schriftlich fixiert habe.
Und wie läuft das ab bei einer Organspende? Werden da die einzelnen Organe erstmal typisiert, untersucht nach HLA-Merkmalen, also nach so individuellen Merkmalen auf der Oberfläche, die jeder Mensch mit sich trägt? Und da wird dann quasi für die Niere, für die Lunge, für das Herz einzeln wie so ein Cluster, so ein Muster erstellt und dann wird das in eine Datenbank eingegeben und irgendwie deutschlandweit oder europaweit mit allen, die auf ein Organ warten, abgeglichen?
Ja, das ist schon völlig richtig. Es ist die sogenannte HLA-Typisierung notwendig. Es erfolgt dann, wenn dieser irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt wurde und es ist klar, das ist eine Person, die möchte die Organe spenden. Dann wird Blut abgenommen, es wird diese HLA-Typisierung gemacht. Das ist sowas wie der genetische Code, den wir mit uns herumtragen. Und das Ganze wird nach Leiden gemeldet. Das ist eine übergeordnete Organisation in Holland. Und da sind viele Länder angeschlossen, viele europäische Länder, die ganzen Benelux-Länder, Österreich, Kroatien ist auch mit dabei. Und dann wird geschaut, wo ist jemand, der ganz dringend ein Organ braucht. Wenn ein gesunder Mensch tragischerweise einen schweren Verkehrsunfall hat und ist dann hirntot, dann spendet er seine Lunge, sein Herz, beide Nieren, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, den Darm und die Hornhaut. Das heißt, es wird sehr, sehr vielen Menschen mit einem Organspender unter Umständen geholfen. Und die Organe werden dann entsprechend in den Ländern, die teilhaben an dieser Organisation in Leiden, werden die entsprechend verteilt an diejenigen, die zum Beispiel auf einer Intensivstation dringlich auf eine Herztransplantation warten und nur so eine Chance haben zu überleben.
Und wie ist da das Zeitfenster, wenn jetzt jemand schon vor 5 Stunden beispielsweise verstorben ist und dann erst aufgefunden wurde? Kann man dann sagen, okay, das ist jetzt zu lange her, der Muskelzerfall hat eingesetzt, das Herz kann man nicht mehr spenden?
Das ist richtig. Das ist also ein Verstorbener, also ein, ich sag mal, nicht an einem Beatmungsgerät Verstorbener, also der nicht hirntot ist, sondern, ich sag mal, wird tot aufgefunden. Da kann man keine Organe mehr entnehmen, weil das Blut längst geronnen ist in all den Gefäßen, die die Organe versorgen. Es gibt Länder, in denen man frisch Verstorbenen die Niere entnimmt. Wenn man das ganz schnell macht, dann kann man die Gefäße durchspülen und dann kann man das auch transplantieren. Aber das geht überhaupt nur und das in ganz geringem Maße bei den Nieren.
Okay. Das heißt, theoretisch hängt die Person noch an der Maschine und dann müssen irgendwie auch schon im gleichen Moment die Organe entnommen werden.
Ja, das, die Organentnahme ist, das ist keine, da gibt es ja auch so Gerüchte und man unterhält sich vielleicht am Kneipentisch darüber, das ist keine Leichenfletterei. Das ist im Grunde ein Verstorbener, das ist schwer zu verstehen, weil es schlägt das Herz, wird beatmet, sieht rosig aus, aber man hat festgestellt, es gibt überhaupt keine Hirnfunktion. Und wenn diese Person ein Organspender ist, dann fährt man ganz normal in den OP, wie mit jedem anderen Patienten, unter Beatmungsbedingungen. Und dort werden dann, wie bei einer Operation, die Organe nach und nach entnommen und zum Schluss dann das Herz. Und dann schlägt auch natürlich kein Herz mehr.
Okay. Spannend. Ich finde, so Themen kommen auch im Medizinstudium zu kurz.
Ja.
Gibt es einen Fall, irgendein Patientenbeispiel, das Ihre Sicht auf die Medizin verändert hat oder was Sie nachhaltig so geprägt haben, dass Sie es nicht mehr vergessen haben?
Ja, gibt es, natürlich gibt es unzählige Beispiele, die man im Kopf hat nach einigen Jahrzehnten Arbeit auf Intensivstationen. Aber aus der ganz frühen Zeit, als ich tatsächlich kurz nach dem Studium war, eine Patientin, die einen Tumor am Übergang vom Gehirn zum Rückenmark hatte und die ganz, ganz schlimm durch die Operation geschädigt war, die gar nichts mehr konnte, die beatmet wurde, die noch wach war und signalisierte eigentlich dann mit den Augen so, sie will das alles nicht mehr. Und die wurde dann tatsächlich ein Jahr auf dieser neurochirurgischen Intensivstation behandelt, weil auch, glaube ich, sich die leitenden Ärzte nicht eingestehen wollten, dass man da nichts mehr machen kann. Aber das ist lange her und da hat sich sehr, sehr viel geändert. Und vielleicht kommt auch aus solchen Erlebnissen meine Liebe zur Ethik und zum ja, den Patienten in den Mittelpunkt nehmen und sich immer wieder überlegen, ist das, was ich hier tue, ist das noch Wunsch des Patienten?
Jetzt haben wir ja auch durch den demografischen Wandel eine immer älter werdende Gesellschaft. Ab wann kann man denn irgendwie festmachen, jetzt ist es noch Lebensverlängerung oder ab wann beginnt die Leidensverlängerung? Ja, ich finde, für mich hört es sich nach außen an wie ein sehr schmaler Grat. Und ja, früher starben Menschen, weil die Medizin nicht fortgeschritten genug war. Und jetzt kann die Medizin so viel, dass wieder ganz viele neue ethische Dilemmata entstehen. Ja, und da frage ich mich, für wen handelt man? Ja, man will ja immer das Beste für den Patienten.
Ja, das will man und das kann man nicht nur am Alter festmachen. Wir haben heute Morgen eine 98-jährige Patientin mit einem leichten Schlaganfall wieder ins Pflegeheim entlassen und natürlich machen wir für die auch alles, weil sie biologisch wie 80 vielleicht war und war aber 98. Die Gratwanderung ist enorm. Also es ist aber auf der anderen Seite, also es gibt so einen schönen Satz von einem Philosophen: Wer Leben bewertet, entwertet Leben. Also von außen zu bewerten, ob jemand Lebensqualität hat, finde ich hochproblematisch. Deshalb ist es so wichtig zu gucken, was ist der Patientenwille, und zwar individuell. Es gibt Menschen, da weiß man, da sieht man einfach, die leiden unter diesem Zustand, die sind vielleicht nur ganz basal kontaktfähig, die wehren sich ab, die wollen einfach nicht mehr. Also wir haben immer wieder Patienten, wo die Therapeuten im Grunde mit den Möglichkeiten, die sie haben, weggeschickt, weggedrückt werden, wo man einfach sich fragen muss, ist das eine Willensäußerung? Und deshalb sind die Patientenverfügungen so wichtig und es ist so wichtig, sich mit den Angehörigen darüber zu unterhalten, was könnte für mich noch lebenswertes Leben sein.
Ja, ich stelle mir das ganz schwierig vor, weil vielleicht hat man einen Fall, wo man sagt, okay, die Patientin könnte es schaffen, hat aber in der Patientenverfügung stehen, dass sie keine lebenserhaltenden Maßnahmen will und dann muss man sie trotzdem abstellen. Oder
Ja.
man hat dann vielleicht eher den umgekehrten Fall und man hat eher die Tendenz dazu zu sagen, okay, da bringt es nichts weiter zu beatmen. Aber die Angehörigen wünschen sich das zum Beispiel. Da muss man wahrscheinlich auch sehr viele Gespräche führen.
Da muss man sehr viele Gespräche führen und ich bin ganz sensibel, wenn ich auf die Intensivstation komme und jemand sagt von den behandelnden Ärzten, die Angehörigen wollen, dass nicht das weiter beatmet wird. Das ist mir völlig egal, sage ich jetzt mal so etwas barsch, was die Angehörigen wollen. Wir müssen herausfinden, was würde der Patient in dieser Situation für sich wollen. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wo wir eine gute Chance sehen und Angehörige im Grunde sagen, nee, lass das. Wir möchten jetzt, dass hier aufgehört wird. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Situation, gar nicht so alte Patientin, so um die 60, die auch eine Hirnblutung hatte, die nicht sprechen konnte, die beatmet war, wo der Ehemann von Anfang an sagte, bitte nicht reanimieren, wenn es eine Komplikation gibt, nicht reagieren auf Infekte, keine Antibiotika geben. Und wir gesagt haben, das können wir gar nicht. Wir haben einen Behandlungsvertrag mit den Patienten und erstmal nicht mit den Angehörigen. Die Angehörigen sind ein ganz, ganz wichtiger Part. Müssen von Anfang an mit ins Boot genommen werden, die müssen begleitet werden, die haben mindestens genauso eine schlimme Situation wie die Kranken selbst, weil sich auch für die alles ändert, wenn ein Ehepaar gerade in die Rente gegangen ist und der eine Partner hat einen schwersten Schlaganfall und kann nicht mehr sprechen und eigentlich wollten sie jetzt in der Rente reisen, dann heißt das für beide eine massive Änderung des Lebens und das muss man in den Blick nehmen, aber unser Vertragspartner, in Anführungsstrichen, ist erstmal der Patient.
Ich habe jetzt auch eine interessante Geschichte gehört von einem Arzt, der uns erzählt hat, dass er eine Patientin hatte, die auch beatmet wurde. Und er war zu der Zeit selber noch relativ frisch als Arzt dabei und hat sich dann mit seinem Oberarzt darum gestritten, wie lange beatmet werden soll. Der Oberarzt war eher der Meinung, es hat keinen Sinn mehr. Und er war aber anderer Ansicht und meinte, nee, wir beatmen weiter. Und irgendwann ist die Patientin tatsächlich wach geworden. Und sie meinte, sie war wie in so einem Locked-In-Syndrom, also dass sie in ihrem Körper quasi gefangen war, aber alles mitbekommen hat. Und hat dann irgendwie ein Jahr später nochmal dem Arzt eine Karte geschrieben und sich dafür bedankt, dass sie jetzt quasi wieder am Leben teilnehmen kann. Solche Geschichten finde ich total faszinierend. Da kriegt man quasi eine Gänsehaut.
Ja, ich habe auch noch so eine Geschichte. Wir hatten einen jungen Schädel-Hirntrauma-Patienten, der wirklich schwerst betroffen war. Und es war ein Tag vor Weihnachten und Patient kam aus einer Klinik zu uns, wurde beatmet und er wurde schlechter. Wir haben ein CT gemacht, haben gesehen, da ist was, was aus unserer Sicht vielleicht operativ angegangen werden müsste und die verlegene Klinik, mit der wir Kontakt aufgenommen haben, wir konnten denen die Bilder schicken und die haben gesagt, nein, das ist aussichtslos und wir machen bei dem nichts mehr. Und er war 20 zu dem Zeitpunkt und ich weiß es noch wie heute, ich war bei Freunden zum Essen und ich habe gedacht, ich kann das nicht hinnehmen und habe einfach eine andere neurochirurgische Uniklinik angerufen und habe gesagt, bitte helft mir, die anderen wollen nicht und ich glaube, dieser junge Mann hat eine Chance. Das schönste Erlebnis war, als er 2 Monate später, damals noch im Rollstuhl, an mir vorbeifuhr, kurz anhielt und sagte zu mir, danke, dass ich leben darf, weil seine Eltern ihm erzählt haben, dass ich das nicht hingenommen habe, dass die eine neurochirurgische Klinik gesagt hat, er stirbt sowieso, er fährt heute wieder Mountainbike und Ski. Ja, war ein Jahr bei uns in der Reha und der Vater hat eine Stiftung zugunsten unserer Klinik gegründet.
Ach, wie schön.
Ja.
Tolle Erfolgsgeschichte, ja. Ja, weil ich mich auch frage, das sind ja auch sehr berührende Themen und auch traurige Themen. Was begeistert Sie an Ihrem Fachbereich? Wenn Sie junge Menschen dafür motivieren möchten, was würden Sie denen ans Herz legen?
Es ist, Neurologie gilt ja auch bei den Studierenden als anspruchsvolles Fach. Es ist, man denkt erstmal, es ist so ganz kompliziert, das ist es gar nicht, aber es gibt so eben diese spannenden Verläufe. Und das, was wir am Anfang schon sagten, es ist keiner in ein Schema zu packen. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit. Natürlich gibt es Leitlinien, wie beatmet man einen jungen Schädel-Hirntrauma-Patienten, aber es ist jeder individuell. Und die Individualität und dieses eben doch nicht immer vorhersagen können, wie sich eine Hirnfunktionsstörung, eine schwere Hirnverletzung, sei es durch Schlaganfall, durch Schädel-Hirntrauma, wie sich das verändert, wie es sich verbessert, das ist das Spannende. Ich komme ja aus der Akutneurologie in Marburg und mir hat es nicht gereicht, dass ich nicht sehe, was aus den Patienten wird. Und deshalb ist das Spannende an unserer Klinik, dass wir den Akutbereich haben, dass wir den Beatmungsbereich haben mit den Hirnverletzten, aber eben auch sehen, wie die über alle Phasen der Rehabilitation bis hin zur Anschlussheilbehandlung sich eben auch erholen können. Und das bleibt auch nach 35 Jahren spannend.
Wie kann ich mir das so vorstellen? Es kommen hier verschiedene Patienten rein, die zum Beispiel auch einen Verkehrsunfall hatten oder auch ältere Menschen nach Sturz. Die haben dann zum Beispiel eine Blutung im Kopf. Und wenn sich das jetzt jemand anhört, der mit Medizin relativ wenig am Hut hat, wie therapiert man? Also man beatmet einen Menschen für ein paar Wochen oder Monate. Und wie ist da das Vorgehen? Also sagt man dann zum Beispiel, okay, der Patient wird besser, kann jetzt die Augen öffnen oder zeigt vielleicht Reaktionen. Was macht man an der Beatmungsmaschine zuerst? Geht man dann irgendwie vom Druck runter? Wie handelt man? Wann macht man den komplett ab von der Beatmungsmaschine? Wie lange kann ich mir vorstellen, dauert so eine Reha?
Man schaut, kann der Patient schon selber atmen? Hat er noch hohe Sedierung, also Schlafmittel? Ist er noch im künstlichen Koma, im halbkünstlichen Koma? Man geht mit der Sedierung zurück, man guckt, wird er wacher? Man übt, ihn kurzfristig von der Beatmung abzumachen, schaut, atmet er selbst? Ist genug Volumen in der Lunge? Und dann schaut man, dass man diese Phasen, wo jemand selber atmet, ausweitet von vielleicht 30 Minuten auf eine Stunde, drei Stunden, fünf Stunden. Und irgendwann ist der Patient ganz in der Lage, allein zu atmen. Das Ganze erfolgt unter kontinuierlicher Kontrolle der Sauerstoffsättigung und regelmäßigen sogenannten Blutgasanalysen, wo man eben schaut, wie ist die Sauerstoffsättigung und die Kohlendioxidmessung. Ganz wichtig, alle Patienten bei uns auf der Beatmungsstation haben ab dem ersten Tag Therapien durch die Schlucktherapeuten, durch die Ergotherapeuten, durch die Physiotherapeuten. Auch beatmete Patienten werden an die Bettkante gesetzt, werden rausgesetzt. In den beatmungsfreien Phasen unter Umständen stehen sie schon oder können ein paar Schritte laufen und müssen nur dann, damit die Lunge wieder zu Kräften kommt, und das ist nicht die Lunge, die zu Kräften kommen muss, sondern die Atemhilfsmuskulatur.
Und ein wichtiges Thema ist ja auch der Schlaganfall, wo Sie die Fachfrau für sind natürlich. Was würden Sie den meisten Menschen da draußen empfehlen, was man präventiv dagegen am besten tun kann und was vielleicht schon Frühwarnzeichen sind? Es gibt ja diese TIAs, kann man irgendwie was festmachen, bestimmte Symptome, wo man sagen würde, okay, hier sollte man nicht länger warten, da sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen?
Ja, kann man. Die klassischen Symptome kennt natürlich fast jeder. Das ist, der Mundwinkel hängt, die Halbseitenlähmung ist da. Schwieriger wird es, was mache ich, wenn ich Schwindel habe? Schwindel ist so ein ganz diffiziles Krankheitsbild in der Neurologie, aber auch da, wenn ich unsicher bin, muss ich einen Arzt aufsuchen, weil man nie weiß, kommt der Schwindel vom Innenohr oder kommt er vom Gehirn. Wo ich immer einen Arzt aufsuchen muss, ist, wenn ich doppelt sehe, wenn ich Doppelbilder habe, wenn ich nicht richtig sprechen kann, wenn ich nicht richtig artikulieren kann. Das zu den Symptomen. Lieber 10-mal zu viel einen Arzt aufsuchen als einmal zu wenig, weil die Früherkennung ist ganz wichtig, um eine Verschlechterung oder eine erneute Hirndurchblutungsstörung beispielsweise zu verhindern. Präventiv, es gibt die Theorie, wenn der Blutdruck in Deutschland bei allen Menschen richtig eingestellt wäre, hätten wir 30% weniger Schlaganfälle. Es gibt ja viele, die sagen, mit 45, um Gottes Willen, ich kann doch nicht den Rest meines Lebens eine Pille nehmen, wenn ein erhöhter Blutdruck festgestellt wird. Das wäre aber der richtige Weg. Die klassischen Faktoren, die zur Atherosklerose führen, kennen wir alle. Das ist der Blutdruck, das sind die hohen Blutfette, das ist der Diabetes und natürlich Bewegungsmangel und die schlechte Ernährung. Schlecht im Sinne von zu viel Fett, zu viel Zucker. Alkohol spielt auch eine Rolle.
Was passiert denn da genau bei einem Schlaganfall? Also ich glaube, das Bild, was viele Menschen haben, ist, dass ein Gefäß im Gehirn verstopft. Und da kommt es natürlich auch sehr darauf an, in welchem Gebiet es sich befindet. Und wie ist da so die Leitlinientherapie? Was macht man da?
Ich kann ein Beispiel sagen. Eben vor einer Stunde kam ein Patient, der war um 13 Uhr auf seine Terrasse gegangen, um eine Holzarbeit zu machen und merkte dann, dass was mit dem linken Arm nicht funktionierte. Ja, eine halbe Stunde vorher war er noch vom Einkaufen zurückgekommen und dann ging er in das Wohnzimmer und da war seine Frau und bemerkte, dass der linke Mundwinkel hing, dass er undeutlich gesprochen hat und auch der linke Arm funktionierte nicht richtig und er schwankte auch so ein bisschen. Die Ehefrau hat völlig richtig reagiert, hat sofort den Rettungswagen bestellt, der tatsächlich, wie der Mann uns eben erzählte, ein paar Häuser weiter steht in dem Dorf, wo er jetzt herkam. Und dann kam er in die Klinik und wir konnten eine Hirnblutung ausschließen. Und wir gehen davon aus, dass ein kleines Gefäß verstopft war. Er hatte eine leichte Halbseitenlähmung links, er hat undeutlich gesprochen, der Mundwinkel hing. So dass wir diese sogenannte Lysetherapie gemacht haben. Und die kann man immer nur 4,5 Stunden nach Auftreten der Symptome machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Ehefrau so reagiert hat, wie sie reagiert hat, dass sie eben nicht gesagt hat, ach, wir warten mal, ob das in 2 Stunden nicht von selbst wieder weggeht. Dann wäre es unter Umständen schon zu spät gewesen und man hätte diese Therapie, und das ist ein Medikament, was man spritzt, was einfach die Blutgerinnung hemmt und einen kleinen Blutpfropf, der in einem kleinen Gefäß den weiteren Blutfluss behindert, wieder auflösen kann.
Und danach wird dann bildgebende Diagnostik gemacht, geschaut, ob sich das Gehirn wieder erholt. Wie lange werden die Patienten dann zur Überwachung da behalten?
Der wird jetzt wahrscheinlich so bis Dienstag, Mittwoch da sein, wenn er sich, also das wären dann, heute ist Samstag, werden 3-4 Tage bleiben die da, werden am Monitor überwacht, es wird geguckt, woher kommt das Ganze. Es wird ein Ultraschall von den Halsgefäßen gemacht, es wird geschaut, gibt es im Herzen irgendetwas, was dazu führt, dass dort Blutgerinnselchen entstehen? Gibt es Herzrhythmusstörungen? Und da kennt man das sogenannte Vorhofflimmern, was eben prädestiniert, dass man so kleine Blutgerinnselchen im Herzen entwickelt, die dann mit dem Blutstrom ins Gehirn transportiert werden und ein Gefäß verstopfen.
Mhm. Vielen lieben Dank für den Einblick. Das waren jetzt schon sehr viele spannende Fragen, die Sie hier beantwortet haben. Zum Abschluss, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Medizin oder was möchten Sie gerne auch zukünftigen Medizinern und Medizinerinnen mit auf den Weg geben?
Vor allen Dingen den Menschen, den Patienten in den Mittelpunkt nehmen, sich immer wieder bewusst machen, der ist mit dem höchsten Gut, was er hat, nämlich seiner Gesundheit, gibt er sich in unsere Hände und es gibt nicht die Bandscheibe in Zimmer 3 und es gibt nicht den Schlaganfall in Zimmer 5, sondern es gibt den Herrn Müller mit dem Bandscheibenvorfall und die Frau Meier mit dem Schlaganfall. Und jeder muss individuell anders behandelt werden und einfach zu verstehen, was es bedeutet, im Krankenhaus zu sein. Und uns Ärzten und dem Pflegepersonal, den Therapeuten, ja irgendwo ausgeliefert zu sein. Und niemals ein Krankenhaus nachmittags verlassen, ohne dem Patienten, den man betreut, gesagt zu haben, was bei den Untersuchungen an dem Tag rausgekommen ist. Weil jeder möchte wissen, was ist bei meinem MRT rausgekommen, was heute Mittag gemacht wurde. Das geht dann ganz viel nach dem Motto, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also keinen Patienten im Unwissen über seine Untersuchungsergebnisse lassen.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, dann schreibt mir auch gerne. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Bis bald und tschüss.